You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo Mario.
Frisch frisiert. Was brennt dir auf den Strähnen oder auf den Nägeln?
Eine Ansage an euch, weil da kommen jetzt sehr, sehr viele Nachrichten. Das kommt mir jetzt sehr spontan. Thema Identitätsklau von dir.
Ja,
in letzter Zeit bekommen wir sehr viele Mails, weil das scheint jetzt am Peak zu sein, dass über Facebook, Instagram angeblich Mario Lochner euch schreibt mit und will euch in welche WhatsApp-Gruppen reinlocken, wo es Aktientipps gibt. Leute, das sind nie wir. Nie. Also einfach nicht machen.
Und es gibt auch schon KI-Fakes, es wird immer irrer. Also dann auch auf YouTube zum Beispiel sitze ich dann da und das ist halt dann nicht meine echte Stimme, sondern eine KI-Stimme. Ich habe es noch nicht selber gehört, aber ich habe schon einige Screenshots geschickt bekommen. Also seid da bitte immer misstrauisch. Es gibt die ganzen offiziellen Kanäle und wenn ihr irgendwie Facebook-Messenger-Nachrichten bekommt, schaut einfach im Zweifel immer auf den Benutzernamen. Da steht dann schon mal, man muss auch sagen, man kann es schon erkennen, da steht dann auch mal Mario Lochner 1912345X oder was. Ist schon mal verdächtig.
Genau. Was brennt dir zwischen den...
Ich habe das neulich gesehen und ich habe mich ertappt gefühlt. Wenn du was Wichtiges bestellst, machst du das dann auf dem iPhone oder auf dem Laptop?
Laptop.
Ja, also ich auch. Also ich kann sowas nicht auf dem Handy machen. Also zum Beispiel jetzt einen Flug buchen, Urlaub buchen oder jetzt auch ein neues iPhone bestellen oder sowas. Mich macht das wahnsinnig. Also jetzt irgendwie was Kleines, weiß ich nicht, für 15, 20 Euro, okay. Aber das mache ich eigentlich auch schon irgendwie ungern. Bei Amazon, ich mag das nicht. Ich hasse es, auf dem iPhone zu bestellen. Und bei was Wichtigem, ich werde immer ausgelacht zu Hause. Ich kann das nicht.
Ja, nee,
das macht
also
mich richtig den irre.
Den Bentley, den habe ich jetzt am Laptop bestellt.
Ja, den habe ich versehentlich neulich auf dem iPhone bestellt.
Ja, hoffentlich kommt er in der richtigen Farbe. Sehr schade, wenn er nicht im British Racing Green kommt.
Geronimo's Cadillac.
Ja. Nee, aber nein, ich bin da auch noch oldschool. Generell, ich mag das noch so Webseiten so richtig auf einem breiten Screen. Ich finde das gut.
Ja, da habe ich mir gedacht, ja, das ich kann es nicht und ich will es nicht.
Ja.
Was brennt dir noch auf den Nägeln,
ja,
was nicht spontan ist?
Nee, ja, wir müssen ja über das reden, was die letzten Wochen hier passiert bei den Koalitionsverhandlungen.
Du meinst Rambozambo.
Rambozambo.
Bald in deinem Geldbeutel.
Nein, weil wir haben euch ja die Frage gestellt, übrigens da auf Instagram, folgt uns gerne. Wir stellen immer die Frage der Woche und da ging es auch um das Sondervermögen, um das euphemische Wort Sondervermögen. Was würdet ihr machen mit dem Geld? Doch bevor wir eure Antworten durchgehen, sollten wir darüber sprechen, was die neue vielleicht Bundesregierung so plant.
Was planen sie denn? Also meinst du jetzt die Forderung der SPD oder?
Ja, bevor wir darüber sprechen, weil da bist du, glaube ich, sehr gut im Thema, da hast du dich ja auch schon auf Social Media aufgeregt, möchte ich auf eine, ja, es war irgendwie so eine Randnotiz diese Woche, die aber für mich mit am krassesten ist, und zwar das, was das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch entschieden hat.
Der Soli.
Der Soli bleibt nämlich. Der Soli bleibt und deswegen habe ich mich, ich zahle seit einigen Jahren den Soli, weil ich ja zu angeblich den 10% der Besserverdiener gehöre.
Superreich bist du eigentlich schon.
Und ich habe mich da ein bisschen tiefer jetzt mal mit befasst und da bin ich auf Zahlen gekommen, die mich echt erschrecken, tut mich eigentlich gar nichts mehr, aber die mich nochmal in meiner Ansicht bestätigt haben. Und da möchte ich ein bisschen was vorlesen, beziehungsweise das mit euch teilen, weil das ist schon krass. Also vielleicht, ihr wisst es ja, 1991 wurde der Soli nach der Wiedervereinigung eingeführt, um die neuen Bundesländer, also den Osten, finanziell zu unterstützen. Eine Ausgleichszahlung, eine solidarische Leistung vom Westen
an den
Osten. Und die Zahlen, also das sind die offiziellen Zahlen, der Soli-Einnahmen des Staates, die übrigens nicht zweckgebunden sind, dazu kommen wir gleich, was das konkret heißt, liegen zwischen 1995 und 2023. Dein Tipp?
150 Milliarden?
Nee, bei 384 Milliarden.
Wow.
Also der Bund hat 384 Milliarden Euro an Soli einkassiert in dieser Zeit und hat offiziell durch den Solidarpakt 1 und 2, wie viel dafür für den Wiederaufbau des Ostens ausgegeben?
10 Milliarden.
Nein. 262 Milliarden.
Ja, immerhin.
Aber
mal, wie misstrauisch ich schon bin.
Aber es ist ein Gap von 122 Milliarden. 122 Milliarden in der Zeit wurden fachfremd ausgegeben, nicht dafür. Und wenn man das mal aufs Wesentliche runterbricht, kann man sagen, wir reden jetzt viel über eine mögliche Vermögensteuer, Reichensteuer. Die gibt es schon. Das heißt nur anders, nämlich Soli.
Stimmt, ja. Ist ja für Unternehmen und so, halt.
Weil, um es da vielleicht mal auf den Punkt verdiene, zu bringen, seit 2019 heißt es ja häufig, es geht nur noch für die Besserverdiener. Und das ist das klassische Beispiel von, wenn man es positiv sagen will, Framing, wenn man es negativ sagen will, von Propaganda, denn es stimmt nicht. Also vielleicht nochmal für die, die den Soli zahlen müssen. Das gilt für drei Gruppen. Einmal für Arbeitnehmer und Selbstständige auf die Einkommensteuer ab einem Einkommen von als Single 62.000 Euro brutto im Jahr.
Zu versteuern das Einkommen oder?
Ja. So. Und bei Paaren 125.000 Euro. Also schon, also bis dahin. Und ab dann gilt auch dort der Soli, das ist erst nicht ganz so viel. Und ab 96.800 Euro brutto im Jahr als Single zahlt man den kompletten Soli. Komplett raus aus der Rechnung, also aus der Befreiungsrechnung, sind Kapitalanleger. Also jeder, der privat vorsorgt, wird mit dem Soli bestraft. Das ist so. Der fällt nämlich auf die Abgeltungssteuer nochmal on top. Ja, 5,5%. Also wer über dieser lächerlichen Freigrenze ist, zahlt den Soli, was auch eine massive Einschränkung der privaten Altersvorsorge einfach ist. Das muss man an dieser Stelle so sagen.
Ich habe heute gelesen, ich muss eine Sache nachprüfen, bevor ich es vergesse, dass der Freibetrag in den Niederlanden angeblich bei, da ist die Abgeltungssteuer höher, aber der Freibetrag irgendwie über 50.000 Euro. Ich werde das nachrecherchieren, ob das stimmt.
Ja, also hier wirklich jeder Kleinstanleger wird mit dem Soli belastet. Und die dritte Gruppe, die den Soli weiterzahlt, egal wie viel sie verdienen, sind Unternehmen. Die bösen Unternehmen. Problem an der ganzen Sache ist, die meisten Unternehmen in Deutschland sind halt sehr, sehr kleine Betriebe. Das sind Ein-Mann-Betriebe, Ein-Mann-GmbHs.
Trotzdem Ausbeuter.
Ja, und die werden auch zur Kasse gebeten.
Finde ich richtig.
Und dann
der Ausbeuter.
Dann kommen wir zu der Zahl. Also das ist hier von der Seite tagesgeldvergleich.net, der hat hier die ganzen offiziellen Studien, dass 3,5 Milliarden Euro oder nach IW-Berechnung ein Drittel des Aufkommens an Solidaritätszuschlag werden ab 2021 unabhängig von der Höhe des Einkommens der Betreffenden fällig. Trotzdem liest man überall in den Medien, das zahlen ja nur noch die Reichen, es zahlen nur noch die Besserverdiener. Und das muss man so sagen, das ist Propaganda, das ist gelogen. Ein Drittel des Solis wird unabhängig vom Einkommen bezahlt. Und dass das noch weiterhin Bestand hat, das ist ein leider zu erwartender Skandal.
Ja, und der Skandal ist interessant, also mal das so. Sehr gut, dass einer heute wenigstens recherchiert hat. Ich bin hier ein bisschen wild mit meinen. Die Woche war voll, deswegen ich habe hier einiges dabei, ich muss das nur ordnen.
Vielleicht noch ganz kurz.
Ja.
Also wir reden dann hier von einem Gap von 122 Milliarden über die Zeit.
Zweckentfremdet,
der für irgendwas. Und jetzt mit der Debatte zum Thema Reichensteuer und so, weißt du, das ist so verlogen, weil wenn ich, also die Leute, die das jetzt schon zahlen, das sind Leistungsträger, das sind Leute, das ist ja mehr als eine Reichensteuer, die wir schon haben.
Ja, wir haben ja auch schon eine Reichensteuer. Wir haben ja einen Spitzensteuersatz und dann haben wir aber auch ja schon eine Reichensteuer. So. Und dann haben wir noch den Soli. So. Und da soll jetzt aber auch noch eine Vermögensteuer kommen.
Der Soli klingt so toll. Der Soli ist am Ende eine Antiproduktivitätssteuer.
Asozialitätsabzug.
Weil es trifft alle Unternehmen. Es ist eine Antiproduktivitätssteuer und es ist eine antiprivate Vorsorgesteuer, die wir schon haben. Und dass er so deklariert ist und jetzt weitergeht, ist schon hart.
Ja, ich frage mich jetzt wirklich, was dabei rauskommen soll. Also die SPD-Forderungen, die haben ja diese Woche Schlagzeilen gemacht. Es geht mir jetzt gar nicht darum, man kann sich da natürlich stundenlang drüber aufregen. Ich finde das bizarr. Ich finde es fast schon lustig, dass eine 16%-Partei, die abgewatscht worden sind, jetzt mit solchen Forderungen kommen. Denn ich frage mich schon ein bisschen, was jetzt das Kalkül dabei ist. Wir sehen es ja schon in den Umfragen. Also ich, das ist zwar jetzt völlig bescheuert, aber als ich heute hergefahren bin, habe ich mir kurz gedacht, vielleicht ist das auch alles auf Russlands Mist gewachsen. Weil was die SPD gerade macht, das ist ja eigentlich ein super Konjunkturprogramm. Wenn wir jetzt mal sagen, die AfD ist russlandfreundlich. Die SPD ist ja eigentlich gerade der beste Mitarbeiter der AfD, muss man sagen. Weil die zwingen ja im Endeffekt die CDU in eine Position, wir sehen es jetzt schon an den Umfragen, jetzt steht es noch 26-24, also dieses Gebaren oder diese Verhandlungen, wie man das gerade nennen will, das ist ja wirklich ein AfD-Konjunkturprogramm des Grauens, was die SPD da macht. Also man muss das schon mal unverschämt finden, weil wie gesagt, sie sind abgestraft worden. Das ist schon mal das Erste. Und dann muss man sich halt auch strategisch fragen, was sie da jetzt bewirken wollen. Und dann gibt's immer noch Leute, die schreiben, das finde ich ja wirklich den Oberknaller, die dann schreiben, ja, ich finde das richtig, dann das zahlen doch nur die Reichen und dann wird jetzt mal die Mitte entlastet. Also wer das glaubt, der glaubt doch noch an den Weihnachtsmann. Weil wir müssen uns doch nur anschauen, wo wird denn die Mitte entlastet? Die SPD, da fängt schon mal das Kasperletier an. Ich habe es nachgeschaut. Von den letzten 26 Jahren hat die SPD wie viele Jahre nicht mitregiert?
Die waren immer dabei.
Einmal nicht, einmal gab es Schwarz-Gelb.
Ja, stimmt.
Einmal, also vier Jahre nicht. Sonst hat die SPD immer mitregiert. Und jetzt ist es, da muss ich mir auch schon schlapp lachen, wenn die SPD jetzt kommt, wir machen das Land jetzt gerechter. Lache ich mich tot. Dann schauen wir uns die Entlastungen für die Mittelschicht an. Die Mittelschicht wird seit 50 Jahren am Nasenring durch die Manege geführt. Früher in den 60er Jahren, da musste ich das 15-fache des Durchschnittseinkommens verdienen, bis mal der Spitzensteuersatz angefangen hat. Mittlerweile ist es niemand mehr das Doppelte. Ich muss nur Tacken mehr verdienen
als der Durchschnitt. 68.000, ne?
Ja.
Das ist ein Witz.
Was man auch sagen muss, was auch erstaunlich ist, das muss ich jetzt auch mal der Seriosität halber dazu sagen, wie viele Leute nicht mal ansatzweise wissen, wie das Steuersystem funktioniert. Man zahlt natürlich nicht ab 68.000 dann auf alles 47% oder 45%, sondern es ist natürlich ein progressiver Steuertarif. Also da muss man muss sich bei allem ans Hirn fassen, wenn man sich fragt, was haben die Leute eigentlich schon mal auf ihr Konto geschaut oder auf ihre Abrechnung? Egal. Also man zahlt ab diesem Betrag dann diesen Steuersatz. Trotzdem, das macht es nicht besser. Das ist natürlich absolut irre. Und wer da jetzt noch glaubt, ah ja, jetzt kriegen wir eine Finanztransaktionssteuer, eine Vermögensteuer und dann wird die Mitte entlastet. Ja, die SPD will, dass der Spitzensteuersatz ein bisschen später anfängt. Trotzdem, das ist lächerlich. Also wer jetzt da an die große Entlastung der Mittelschicht glaubt, der glaubt wirklich nur an Weihnachtsmann, sondern auch an Osterhasen wahrscheinlich noch dazu. Also das ist wirklich Realsatire. Hier auch aktuelle Zahlen. Ab wann man reich ist, hier diese Woche rausgekommen. Und da Single-Haushalt, du kennst die Zahlen wahrscheinlich schon, ne? Single-Haushalt, ab wann ist man relativ reich? Haushaltsnettoeinkommen?
Ich weiß nicht, netto, 4 netto?
5.780. Ja. Ist natürlich schon eine gute Summe, aber hier die Mitte ist bei 1.850. Das ist nicht viel.
Ja.
Das ist schon traurig. Also ich finde, jemand, der das jetzt hat, der sollte eigentlich gar nichts mehr zahlen müssen.
Es ist
ist schwierig, aber wir sind da in so einer Teufelsspirale, weißt du? Weil ich frage mich schon gerade an dem Punkt, wie soll das weitergehen? Also wir müssen jetzt mal wirklich irgendwie einen Cut ansetzen, weil das ist halt so ein Fass ohne Boden. Dass die Leute immer noch denken, ja, okay, dann erhöhst du jetzt die Steuern, dann kommt ein bisschen mehr Geld rein, aber im Gegenzug gehen ja auch wieder mehr Leute, wirkt die Wirtschaft ab. Wie willst du denn da noch Fachkräfte aus dem Ausland anziehen? Dann sind wir in 2 Jahren wieder an einem Punkt, dann muss ich es wieder höher machen. Und das wird wirklich so ein Race to the bottom und irgendwann kommst du da, glaube ich, gar nicht mehr raus.
Nee, du siehst es ja an den, du siehst es ja jetzt am Soli, dadurch, dass alle Unternehmen darunter leiden. Alle Unternehmen, auch die kleinsten Unternehmen, zählt das Argument ja nicht, ja, wir besteuern die eh schon genug haben, die voll auf der... Es ist ja de facto gelogen, weil ja, die Fakten sagen was anderes. Du hattest das Thema, die Strategie der SPD. Ich sehe das ein bisschen anders, denn Umfragen entscheiden keine Wahl, denn wir haben jetzt 4 Jahre erstmal wieder Sendepause. Und ich habe so immer...
Mal schauen.
Ja, ich habe
noch meine Restzweifel, dass das klappt.
Ich habe das ja im letzten Talk gesagt. Bitte, Leute, merkt euch das. Schreibt es euch im Kalender für in 4 Jahre. Beim iPhone geht das. Und schreibt rein, was euch alles aufregt jetzt, damit ihr das in 4 Jahren nicht vergisst. Denn schau mal, wir hatten jetzt auch das Beispiel mit der Linken. Die waren bei 2-3%. Dann reichen 2-3 virale TikToks und plötzlich schießt es nach oben auf 12%.
Ja,
Menschen sind vergesslich. Und ich glaube... So, das kann man gut oder schlecht finden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Taktik. Denn auch wenn ich das nicht gut finde, aus Sicht der SPD, finde ich, machen die gerade alles richtig. Weil die treiben den Merz so vor sich her, die demütigen ihn ja gerade.
Da gebe ich dir recht, aber trotzdem muss man sich ja die Frage immer stellen, weißt du, was wird das Ergebnis sein? Und die SPD wird im Endeffekt, ja gut, okay, wenn Merz jetzt überall sagt, ja, aber das kann er ja gar nicht machen.
Aber sie haben ja jetzt,
also, was soll dann dabei rauskommen?
5, 6 Punkte aufgeschlagen. Du hast du die mitbereitet?
Nee, ich weiß sie auswendig. Du meinst jetzt die ganzen Forderungen.
Ja.
Also Reichensteuer hoch auf 49%, ja. Das weiß ich auswendig. Spitzensteuersatz hoch von ja. 45 auf
Abgeltungssteuer hoch.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Schwachsinn erzähle. Abgeltungssteuer von 25 auf 30. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Die Reichensteuer müsste auf 49 steigen. Dann
und Spekulationsfrist bei nicht selbstbewohnten Immobilien
auch. Jetzt pass auf, hier habe ich es schwarz auf weiß. Spitzensteuersatz auf 47%, genau, und Reichensteuer auf 49%, okay. Nur um sicher zu gehen. Vermögensteuer, das finde ich auch geil, revitalisiert. Das ist zum Ski. Allein, dass man, weißt du, dass man diese Unverschämtheit, dass man sich denkt, nennen wir es revitalisiert, dann fallen die Deppen alle drauf rein.
Aber schon, das ist frech. Aber guck mal, es ist doch klassische Verhandlungstaktik. Du setzt den Anker so weit nach oben, also die ist ja exorbitant hoch.
Ja.
Selbst wenn Merz 70% davon abschmettert, muss der immer noch durch die Scheiße.
Ja, ja, klar.
So, und damit. Und
aber damit ist der Karren ja auch schon im Dreck, weil das, glaube ich, damit ist die CDU quasi am Ende.
Ja,
ja. Und dann, ja, was hat dann die SPD davon? Also ich glaube, sie überreizen gerade ihr Blatt, weil man muss ja eins sagen, das sagen ja viele, zum Beispiel Aiwanger hat das auch immer gesagt, dass eigentlich die letzten Jahre waren ein Sweet Spot für Rot-Grün, weil die AfD nicht so stark war, dass sie jetzt komplett wehtut, aber so stark, dass sie im Endeffekt, dass ohne Rot oder Grün nichts geht. Haben wir jetzt ja auch wieder. Aber wenn jetzt dann mal das kippt, und wir sehen es ja schon, jetzt steht 26-24 in der jüngsten Umfrage. Jetzt wird die AfD, ist jetzt glaube ich keine steile Prognose, wenn sich die SPD mit dem Zeug da halbwegs durchsetzt, dann wird die AfD bald vorbei sein an der CDU. Und dann wird es, glaube ich, auch für die SPD irgendwann ungemütlich. Also das meine ich, ich verstehe dann nicht, was jetzt da die große strategische, die große Idee ist. Außer es ist so große Verzweiflung, dass man sagt, die sind jetzt in den Umfragen auch, die SPD geht ja auch eher Richtung 15-14%, dass man sich denkt, naja gut, eigentlich ist es uns auch schon egal, wir müssen irgendwie schauen, dass wir überleben. Das kann natürlich auch sein. Aber wahrscheinlich hat man sich bei der SPD von dieser Volkspartei-Idee schon lange verabschiedet. Wahrscheinlich ist das auch einfach nur noch Kamikaze.
Ich glaub, selbst wenn sie es überreizen jetzt und Friedrich Merz dazu zwingen würden, abzubrechen, ich glaube, selbst dann wäre es jetzt gerade noch ein positiver Ausgang für die, weil wir dann eine rot-rot-grüne Regierung, glaube ich, sehen werden. So, und dann haben sie ein Sondervermögen?
Ja, ich glaube ich gar nicht, weil ich glaube, dass die, also interessant ist, die Linkspartei ist jetzt bei 10% stagniert und die SPD hat nicht dazu gewonnen. Das finde ich schon interessant, auch wenn man Umfragen nie überschätzen sollte. Aber man muss ja sagen, die letzten Umfragen waren ja wie fest genagelt. Also deswegen sollte man es jetzt auch nicht unterschätzen. Und das finde ich schon spannend, dass die SPD sogar verliert. Von 16, glaube ich, auf 15 und 14 waren sie jetzt in den Umfragen. Also schon auch deutlich verloren immerhin. 1-2 ja. Prozentpunkte ist jetzt auch, sind schon ein paar Wähler. Und ich glaube, dass die FDP wieder reinkommen würde. Ich will jetzt die FDP nicht loben, wirklich nicht. Aber trotzdem, wenn man das jetzt sieht, diese Verhandlungen, da muss man sagen, dagegen war die Ampel noch wirklich, die Ampel hat gefühlt irgendwie nichts Gutes gemacht. Einiges gemurkst, aber wenn ich die Forderung der SPD sehe, muss ich sagen, da war die Ampel noch moderat. Also ich glaube, die FDP würde dann wieder reinkommen, wenn es jetzt Neuwahlen geben würde. Und die AfD würde halt wahrscheinlich ordentlich profitieren. Also weiß ich jetzt nicht, ob die SPD da groß.
Es ist schon abstrus, aber es ist so, obwohl die SPD eigentlich viel weniger Pokerchips am Tisch haben sollte als die CDU, dominieren sie das Blatt. Das ist und deshalb glaube ich, also verhandlungstechnisch finde ich, machen sie viel richtig. Wo das jetzt endet,
das stimmt.
Strategisch weiß ich eins nicht, ist ja. Aber klar, es wird immer in einer Niederlage von Friedrich Merz enden. Immer. Er kann der größte Loser im Kanzleramt werden oder wenn er wirklich sogar die Reißleine ziehen muss, dann endet Friedrich Merz als der größte politische Trottel der Nachkriegsgeschichte.
Fritze Schmerz.
Das ist so. Ja. Und es sind ja nicht nur die Forderungen, die du jetzt gesagt hast, weil die sind ja relativ vorhersehbar, dass die SPD solche Forderungen hat. Weißt du, was mich so ein bisschen, das macht mich echt nachdenklich und das beschäftigt mich am meisten. Und da muss ich sagen, da hatte auch der Richard David Precht im letzten Podcast echt einen Punkt mit den, zum Thema Forderung und zum Thema Aufrüstung. Mich erinnert das, was wir gerade erleben aus dem politischen Berlin und in den Leitmedien, sehr stark an die Corona-Zeit. Weil in der Corona-Zeit haben wir doch alle gelernt, was es heißt, wenn man unter so einem, er selber sagt, unter einem Massenwahn leidet. Also, dass man immer wieder dasselbe Narrativ eingetrichtert bekommt, dass man dann irgendwann Dinge für richtig hält und vor allen Dingen für alternativlos hält, wo man eigentlich vorher gesagt hätte, nee, niemals. Und ich war damals selber auch davon betroffen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe zu der Zeit
am Anfang natürlich
auch Leute verurteilt, die sich nicht impfen lassen wollen. Was heißt verurteilt? Aber ich fand das auch nicht gut.
Dass sie durch den Park gejagt.
Das nicht. Aber Thema, ich habe mich dafür, ich habe das auch schon offen gesagt. Und ich sage auch heute noch, ich würde mich vermutlich wieder impfen lassen, nur ich würde keinem mehr irgendwelche Vorwürfe machen oder sonst etwas.
Nein.
So, und man erlebt es ja jetzt häufig bei bei Journalisten, die entweder davon nichts mehr wissen wollen, die sich entschuldigen oder die es einfach totschweigen wollen. So, aber wir haben damals erlebt, wie schnell das gehen kann, dass eine Gesellschaft Dinge für alternativlos erachtet, die vorher undenkbar waren. Und ich habe mir damals geschworen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, also wenn soweit was kommt, dann möchte ich trotzdem gerade bleiben und versuchen, meinen klaren Blick zu bewahren. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wiederkommt, aber ich bin kein Kriegsexperte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Langstrecken.
Ich glaube, das haben wir alle nicht.
Und sonst was. Aber ich denke mir, diese Glorifizierung von Aufrüstung, die wir gerade erleben und diese angebliche Alternativlosigkeit, dass wir aufrüsten müssen, ich habe da Angst vor. Ernsthafte Angst vor.
Ja, Angst würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Diskussionsniveau. Da hat tatsächlich Gysi diese Woche, ich finde den sympathisch, aber ich bin jetzt weit weg von einem Gregor Gysi-Fan. Für mich hat das eher so, das ist ja so ein, wie sagt man, wie so ein Volksschauspieler kommt der mal vor, unterhaltsam, aber halt, naja, unterm Strich und die SED-Vorgeschichte egal. Er hat eine gute Sache, finde ich, gesagt. Wir müssen uns alle fragen, ob derjenige, der für Verhandlungen mit Russland ist, ob der als Putin-Knecht oder Putin-Freund sofort immer bezeichnet werden sollte und der Aufrüstung für richtig hält, ob der sofort als Kriegstreiber bezeichnet werden sollte. Er hat gesagt, das gehört sich beides nicht. Ich glaube, man muss einfach nüchtern damit umgehen. Ich finde jetzt grundsätzlich eine Aufrüstung, eine funktionierende Armee ist jetzt nichts, was mir jetzt Angst macht, weil das gehört halt in dieser Welt leider dazu. Ich finde, es muss halt irgendwie ein bisschen moderat sein. Wir sind halt jetzt gerade in einer Phase, man muss halt einfach, man kann es ja ganz einfach sagen, die letzten 20 Jahre haben wir im Endeffekt strategisch alles verkackt. Also wir haben, unsere Energieversorgung ist eine Katastrophe. Unsere Bundeswehr ist eine Katastrophe. Also jetzt mal, wenn wir jetzt mal ansetzen, man hätte das alles besser oder optimal machen können. Ja, vor 20 Jahren, da hat jeder gesagt, ja, Krieg in Europa, da wird es nie wieder geben und hier die Ende der Geschichte und alles. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein, redet man sich auch wieder leicht. Damals wäre man halt damals für verrückt erklärt worden, wenn man jetzt gesagt hätte, naja, dann sind sicherlich auf vielen Seiten viele Fehler gemacht worden, müssen wir jetzt nicht ausführen. Ich finde schon, dass es zu einer strategischen Positionierung gehört, dass ich eine gewisse Unabhängigkeit habe. Jetzt haben wir natürlich noch die USA, das ist jetzt auch ein Umbruch, dass die auf einmal sagen, na gut, wir ziehen uns da zurück. Das wissen wir aber halt auch schon eigentlich seit 10 Jahren. Also das ist jetzt auch nichts Neues, dass Trump jetzt auf einmal komplett was anderes macht als davor. Das ist eigentlich auch ein alter Hut. Da fragt man sich auch wieder, was haben wir die letzten 10 Jahre gemacht? Man fragt sich auch, dass beim Thema Digitalisierung, Corona ist jetzt 5 Jahre her, damals haben alle geschrieben, oh, Durchbruch für die Digitalisierung, sehe ich auch jetzt unterm Strich irgendwie wenig, obwohl das auch schon wieder 5 Jahre sind. Man fragt sich da schon immer so, was ist die letzten 5 Jahre da passiert, was ist die letzten 10 Jahre da passiert, was ist die letzten 20 Jahre da passiert. Und ich glaube schon, dass man sich natürlich mal überlegen muss, was macht man jetzt die nächsten 10 oder 20 Jahre. Und ich sage mal, eine halbwegs vernünftige Aufrüstung ist natürlich ein Wort, das gefällt mir jetzt auch gar nicht. Aber ich glaube, man kann ja auch eine Sicherheit oder eine Aufrüstung haben, ohne jetzt einen Willen zur Macht oder zum Angreifen. Also ich finde, man darf jetzt einen Fehler nicht machen. Also Aufrüstung heißt jetzt nicht, ich will Krieg oder ich will irgendwo einmarschieren. Also Aufrüstung, der Sinn von Aufrüstung muss ja immer sein, dass es
präventiv
keinen Krieg gibt.
Ja.
Alles andere ist ja völlig irre.
Nein, du hast absolut recht. Aber wenn ich so das Narrativ so in den Leitmedien sehe und Menschen, die vermeintlich seriös sind und jetzt davon sprechen, wir müssen kriegstüchtig werden. Das ist der letzte Sommer,
Das finde ich auch befremdlich. Das finde ich auch Aussagen, die weiß ich nicht, was das soll. Also.
Und deshalb ziehe ich auch die Parallele zur Corona-Zeit, weil du hast immer wieder dieselben Phrasen gehört. Immer wieder, immer wieder. Und irgendwann glaubt man das. Und irgendwann ist dann dieser Glaube alternativlos. Und ich finde Phasen, in denen so eine Alternativlosigkeit dargestellt wird, ich finde das immer gefährlich. Und deshalb habe ich jetzt gerade Angst, weil du hast es ja wunderschön beschrieben. Nicht jeder, der für Frieden ist oder der sagt, wir müssen in Verhandlungen gehen, in diplomatische Verhandlungen, ist ja ein Putin-Knecht. Genau das wird ja aber gerade betrieben. Und weißt du, egal ob ich jetzt dafür, für Aufrüstung oder gegen Aufrüstung bin, wo sich alle Experten einig sind, was ich mitbekommen habe, ist, dass wir beim Thema Aufrüstung viel Nachholbedarf haben, sage ich mal so. So viel Nachholbedarf, dass du in zwei Richtungen gehen kannst. Entweder wir müssen jetzt alles sehr, sehr schnell mit sehr, sehr viel Geld machen.
Das geht ja gar nicht.
Oder, richtig. Oder man kommt zu dem Ergebnis, was meiner Ansicht nach viel smarter ist, hey, ich kann dieses Spiel nicht gewinnen, dann sollte ich vielleicht ein anderes Spiel spielen. Und dieses Spiel heißt dann Diplomatie. Und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, weil das ja alternativlos ist, dann werden die größten Fehlentscheidungen getroffen. Und deshalb sage ich, das sollte ja so das große Thema sein, verzocken wir gerade unsere Zukunft? Ich glaube ja, weil wir schlafwandeln, diesen Massenwahn verfallen sind und es deshalb umso wichtiger ist, dass es dann auch Leute gibt, die versuchen, zumindest im kleinen Kreis wie hier, darauf aufmerksam zu machen.
Ich glaube, wichtig ist, wie gesagt, beide Seiten. Ich glaube, in der Bevölkerung ist das nicht so stark. Also man sieht das ja schon eher, zum Beispiel jetzt Sönke Neitzel hat das ja gesagt, der übrigens sehr bekannt ist, wenn man gerne Dokus schaut. Ich habe mir früher immer diese ganzen Dokus reingezogen, diese Geschichtsdokus über die Deutschen und so, da war der immer. Also das ist schon etwas, wo ich mir auch so ein bisschen Sorgen mache, weil das ist jetzt kein Mensch, den ich jetzt kenne. Weißt du, das ist jetzt keiner, der einfach raushaut, um in die Öffentlichkeit zu kommen. Da stelle ich mir schon die Frage, zum Beispiel bevor Putin die Ukraine angegriffen hat, haben alle gesagt, ja, wie lächerlich. Und eigentlich alle. Also da waren sehr wenige. Da gab es auch mal einen Bericht drüber, so hier und da und Manöver. Aber eigentlich hat das alle ja völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Da frage ich mich schon, okay, wenn das jetzt Experten sagen, die jetzt nicht komplett verrückt sind und komplett unseriös sind, dann ist natürlich schon die Frage, ob man ja da vielleicht ein bisschen Bedarf hat, aber ich gebe dir da recht, man muss sich natürlich immer fragen, wie stehe ich denn eigentlich gerade da? Und muss man Stärke zeigen? Ja. Sollte man aber trotzdem in gewisser Weise noch den Ball flach halten, weil man halt dann, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht den Kürzeren zieht, dann glaube ich, man muss so ein bisschen diesen Ausgleich finden. Und man sollte natürlich auch nicht in Angst verfallen. Also ich finde es auch schwierig, diese Leute, die dann diese Kriegsangst mitspielen, so nach dem Motto, oh, wenn jetzt ein falsches Wort fällt, dann werden wir sofort angegriffen. So diese Panik, finde ich, kommt aus allen Lagern. Also auf der einen Seite kommt die Panik von denen, die sagen, wir müssen jetzt aufrüsten, weil hier Russland greift bald an. Und auf der anderen Seite diese Panik von, oh, der Merz hat jetzt was Falsches gesagt, jetzt wird Putin uns gleich hier, jetzt wird er sich rächen. Also ich finde das von beiden Seiten einfach. Es bringt ja nichts. Und je mehr ich mich reinsteige, je mehr ich mich aufrege, man muss sich auch eins immer klar machen, dass so große Krisen, die sind ja oft durch sehr blöde Zufälle entstanden. Das war jetzt selten so, dass es so gesagt hat, so, wir wollen jetzt hier den Zweiten Weltkrieg und jetzt hier läuft das so. Das kam oft mal durch Zufälle, durch blöde Sachen. Und je mehr ich das aufputsche, es hilft halt nicht unbedingt. Also das muss man sich auch mal klar machen. Also ich meine, wenn was Saublödes passiert, dann können wir es alle nicht verhindern. Und wenn ich mich jeden Tag darüber aufrege und reinsteigere, dann mache ich es im Endeffekt auch nicht besser. Also ich glaube, eine gewisse Mäßigung, egal auf welcher Seite ich stehe, und das sind ja komplett unterschiedliche Seiten, aber ich finde, sie machen es mit ihrer Panik beide Seiten nicht besser.
Wir haben, absolut richtig, wir haben ja aber jetzt den Punkt, dass durch diese angebliche Alternativlosigkeit das größte Schuldenpaket jemals durch den Deutschen Bundestag gewandert ist, was es jemals gab. Diese 500 Milliarden für Rüstung. Und da sage ich, ich glaube, die Rendite wird sehr, sehr schlecht sein.
Es ist die Frage, wie es, also ich habe da auch meine Zweifel, weil ich glaube, das ist ja Wahnsinn. Hast du schon, ich muss diese Zahlen mal, bitte, ich muss mir diesen Talk nochmal anschauen und alle Sachen, die ich heute versprochen habe, nachgucken. Allein diese Beschaffung bei der Bundeswehr, ich glaube, da arbeiten, wie viel, irgendwie 12.000, 15.000 und ich habe neulich gesehen, so nach dem Motto, ah ja, das ist aber nicht die einzige, da haben wir noch viel mehr. Also ich glaube, egal wie viel Geld da reingesteckt wird, dann kommen Geschichten wie, ja, neue Soldaten, wir haben ja gar keine Kasernen und alles. Also das ist, glaube ich, von diesem Geld, ich glaube, da wird nicht viel ausgegeben. Was man sagen muss, das gehört auch zur Wahrheit, Militärrüstung, wie man es auch immer bezeichnen will, hat auch gute Seiten. Und zwar, wenn man sich mal zum Beispiel in den USA das Ganze anschaut, es sind sehr viele technologische Innovationen auch dadurch entstanden. Man könnte jetzt auch sagen, das Silicon Valley mehr oder weniger oder das Internet, wie man das jetzt auslegt. Aber das ist bei uns ja auch interessant. Das kann ich auch mal noch was raussuchen. Da entstehen schon spannende technologische Sachen. Also es hat auch seine Vorteile, aber die Frage ist halt wirklich, wie wird's umgesetzt? Und wenn jetzt da die alten Listen von der Bundeswehr von 10 Jahren abgearbeitet werden, und dann haben wir, wahrscheinlich haben wir dann am Ende, hat jeder Soldat 50 Paar neue Socken, wir haben aber keine Kasernen, und wir haben dann, merken dann, jetzt haben wir das Waffensystem, kann man ja nächstes Jahr gar nicht mehr benutzen, was weiß ich. Ich habe da auch große Zweifel. Ich glaube aber, dass von dem Geld im Endeffekt, ich glaube, dass da gar nicht so viel ausgegeben wird. Ich glaube, das wird an sehr vielen Flaschenhälsen einfach stecken bleiben, schätze ich mal.
Ich kann mir vorstellen, dass es wie der Soli endet und dass dann auch viel zweckentfremdet verwendet wird.
Dann ist natürlich die Frage, wohin, weil da haben wir ja genug Bedarf. Also ja, ich bin da sehr gespannt. Also wir haben so viele Bottlenecks, wie man sagen würde. Also das ist die Infrastruktur. Egal, ob das jetzt bei der Bundeswehr ist zum Beispiel. Dann auch, wer soll die ganzen Sachen bauen? Auch infrastrukturmäßig bei der Bundeswehr ist es wurscht. Also wo wollen die ganzen Arbeiter herbekommen? Dann noch theoretisch die Soldaten oder was weiß ich. Also wo soll das ganze Personal herkommen?
Es ist insgesamt, wenn man das mal alles zusammenfasst, ein ganz, ganz gefährlicher Cocktail. Du hast den schwächsten Kanzler schon vor seiner Kanzlerschaft jemals, weil er einfach keinerlei Alternativen hat. Sein Blatt ist sehr, sehr schwach, was er hat, weil er vorher alle Trümpfe aus der Hand gegeben hat. Thema Brandmauer, etc. Dann hast du einen Konsens, der getrieben ist durch einen Massenwahn im Bereich Rüstung, ja, eine alternativlose Rüstung, die Milliarden, 500 Milliarden verschlingt, vermutlich sogar noch mehr. Und du hast, und da habe ich mich mal ein bisschen tiefer reingekniet, dazu muss ich dann nochmal in einem späteren Talk näher drauf eingehen. Wir haben ja im letzten Talk darüber gesprochen, über das Versagen der Medien, dass eigentlich ja die unabhängigen Medien super wichtig für eine Demokratie sind,
klar,
weil sie quasi der Wächter der Politiker sind und Kontra geben sollen. Das ist für eine Demokratie wichtig. Deshalb sage ich auch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist von der Idee grandios. Ich finde das mega. So, die Umsetzung ist katastrophal. Und jetzt kommt aber noch das Zweite, weil wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Medien mit der Regierung arbeiten, dann hast du einseitige Narrative. Man könnte Propaganda sagen. Das Thema Bundesverfassungsgericht kam mir jetzt auf, weil wenn ich so die letzten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts durchgegangen bin, ja, Thema Schulden jetzt, Thema Eilanträge, die es vorher gab, die alle abgeschmettert wurden, ob der alte Bundestag überhaupt noch tagen darf und jetzt auch Soli. Ich habe das alles verglichen, so die letzten 5, 6 Entscheidungen gegen Bürgerbefragung zum Thema direkte Demokratie. Und das Bundesverfassungsgericht hat immer gegen den Volkswillen entschieden und immer pro Regierung, pro politisches Berlin. Und wenn man sich dann mal anschaut, wenn man ChatGPT fragt, ist das relativ spannend. Ist das Bundesverfassungsgericht neutral, unabhängig? Dann sagt es, ja, ist es. Aber die Richter werden natürlich von den Parteien ausgewählt. So, die haben Parteibuch. Und wenn ich mir dann so diesen Cocktail ansehe, okay, wir haben das entkoppelte Berlin, wir haben das Bundesverfassungsgericht, was eigentlich auch den Bürger schützen sollte und die Regierung regulieren sollte. Diese Richter werden aber von den Politikern ausgewählt, plus ein Medienapparat, der seiner Aufgabe nicht mehr nachkommt. Dann haben wir ein unfaires Spiel.
Ja, vor allem, ich mache mir eine große Sorge. Wir reden ja immer über Gefahr für die Demokratie. Und ich frage mich immer, eigentlich kann ja eine Demokratie gar nicht gefährdet sein, außer sie ist schlecht gebaut. Also wir sehen das jetzt zum Beispiel in den USA. Ich finde das wirklich spannend. Unterm Strich, auch bei uns jetzt, auch Gerichte oder in Ungarn wird es immer gesagt, ja, da wird der Staat Stück für Stück umgebaut. Und natürlich ist jetzt auch nicht die Lösung, dass wir jetzt sagen, ah ja, hier die AfD, die hauen jetzt alles kurz und klein und dann setzen die ihre Leute ein. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also eigentlich sollten das ja theoretisch alles, wie du sagst, neutrale Leute sein.
Aber sind sie aktuell auch nicht?
Ja, genau. Also da muss man, ich glaube, wir müssen mal über so Grundsatzfragen diskutieren, weil ich will da auch, im Endeffekt will ich da von gar keiner Partei einen Sitz haben. Ja. Genau, das ist das Problem. Ja. Oder jetzt in den USA, wenn es dann heißt, naja, was ist jetzt eigentlich, wenn Trump das und das macht, kann er dann vom Supreme Court, der kann dann irgendwas verzapfen, aber unterm Strich, also richtig Handhabe hat man da nicht. Und dann denke ich mir schon, irgendwie sind diese Demokratien so ein bisschen, also es gibt natürlich schon Regulative, klar. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach machen kann, was man will. Aber es ist dann doch unterm Strich relativ einfach, wenn einfach mal jemand sagt, der ist mir scheißegal. Oder wenn jetzt dann, ja, sag ich mal, alle würden, die AfD würde jetzt einfach mal 80% kriegen und dann bauen die alles um. Also, oder egal wer das macht, also da denken wir schon, wow, das ist eigentlich ja, da kann man wirklich Angst kriegen.
So, ja, und das, was mich so aufregt, ist, es wird einfach mit zweierlei Maß gemessen, weil wenn sich jetzt ein Klöckner hinstellt oder ein Merz und sonst was und sagt, ja, der Donald Trump ist super gefährlich, weil der tauscht die Richter aus. Dann sage ich, guck mal nach Karlsruhe. Die haben auch das CDU-Parteibuch, die hast du installiert. Ja, wo ist jetzt der Unterschied?
Das ist eben, und da glaube ich, müssen wir mal drüber sprechen, auch über direkte Demokratie, aber davor einfach mal, wie werden solche Positionen besetzt? Weil man, wie du es ja sagst, man muss sich ja auch mal die Frage stellen, und das ist ja das Irre, dass ich sage, ja okay, die werden jetzt von der SPD besetzt, die passen mir halt jetzt. Ja, aber stell dir doch mal die Frage, wenn sie halt dann irgendwann von der Partei besetzt werden, die dir nicht passen. Aber dann kann ich ja nicht sagen, ja, okay, wenn es mir passt, dann ist das Prinzip gut. Wenn es mir nicht passt, ist das Prinzip schlecht. Dann ist ja das Prinzip eine Idiotie.
Ja.
Weil wer legt dann fest, was gut oder schlecht ist? Und da merke ich ja schon irgendwie Gaga. Direkte Demokratie, ich habe was Schönes für dich rausgesucht. Hast du es mitbekommen, der Volksentscheid in Paris?
Nee.
Die haben drüber abgestimmt, ob Straßen autofrei gemacht werden sollen. Glaubst du, dass sie dafür gestimmt haben oder dagegen?
Bestimmt dafür, wenn du mich so fragst.
Und jetzt rate mal, wie viele Straßen? In alle. Paris. Nee, alle nicht. Also 500. Also ich weiß gar nicht, wie eine Stadt noch, also 500 Straßen. Also wenn
ich
das
weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, wie viele.
Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es sind nicht nur am Arsch der Welt irgendwie die kleinsten Seitenstraßen. Stell dir mal in München nur jetzt hier 30 Straßen vor. Selbst Nebenstraßen.
Ja.
Und 500, Paris ist groß, trotzdem 500 Straßen. Und das ist zum Beispiel so, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil, dass man sagt, okay, wir wollen sie jetzt vielleicht ein bisschen grüner haben und vielleicht ein bisschen wenig Autoverkehr, ja. Aber 500 Straßen?
Aber das ist ja das Schöne.
Wow.
Ich kann verlieren. Soli-Umfrage, weißt du, wie viele für die komplette Abschaffung war? Jetzt ganz im Dezember 2024.
Gar nicht mal so viel, 70%?
52%. Super knapp.
Ja, ja.
Super knapp. Aber das ist ja das Schöne. Es wäre die Mehrheit gewesen. 44% waren irgendwie ganz dagegen und dann noch ein paar haben gesagt, ich will mich dazu nicht äußern. Das ist, oftmals ist das so bei Bürgerentscheiden, dass sich die Gesellschaft wirklich komplett 50-50 trennt. Das siehst du auch in Amerika. Das ist ja immer super, super eng alles.
Ja, ja.
Das hast du, aber das ist ja auch das Schöne und das ist auch in Ordnung. Und lieber habe ich das als irgendwie ein korruptes System.
Wir müssen gerne noch ein paar Sachen vorlesen hier von der Frage der Woche. Weißt du, was ich machen würde mit 500 Milliarden? Ich würde die einfachste Lösung der Welt, das wäre die beste, die würde funktionieren. Und
ich glaube, wir haben dieselbe, sagen?
Ja, ich würde einfach Steuern komplett in Grund und Boden senken. Ich habe da auch mal mit Heiner Flassbeck zum Beispiel drüber gesprochen, der ist jetzt nicht gerade ein Liberaler, aber ich habe ihn dann auch gefragt, wenn der Staat Schulden machen soll, weil er sagt ja immer, der Staat muss sich verschulden, weil die Unternehmen machen das halt nicht. Und irgendjemand muss sich verschulden, damit Wachstum entsteht. Und dann habe ich auch gefragt, warum können wir dann nicht mit Schulden die Steuern senken? Ja, kann man theoretisch auch machen. Also warum, egal ob jetzt hier Sondervermögen, sonst was, warum nicht einfach Schulden machen? Natürlich früher wäre es noch sinnvoller gewesen, als Schulden machen noch günstiger war, aber egal. Lass uns doch einfach die größte Steuersenkung aller Zeiten machen. Und dann überleg mal, was jetzt hier los wäre. Was das für ein Stimmungswechsel wäre. Da würden ja alle aus den Latschen gehen. Die würden auch sagen, so, wir glauben nicht, dass das passiert. Wir glauben es nicht. Und was glaubst du, was das für eine Stimmung ändern würde? Was die Wirtschaft ankurbeln würde? Und was das auch für ein Signal wäre?
Guter Punkt. Bin ich bei dir?
Aber das würden die meisten
nicht machen. Das wäre ja riesig. Man könnte klein anfangen. Jetzt beim Thema Soli. Das ist ja klein. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, es ist legitim, dass er weiterläuft, weil sich die Ökonomen uneins sind, ob der Osten noch weiter Hilfe braucht. Dass das nicht zweckgebunden ist, ist dann nochmal, das wird dann mal zur Seite gekehrt. Die Frage sollte doch nicht sein, ob das legal ist. Die Frage ist doch, ist das richtig? Und was für ein Zeichen könntest du setzen? Stell mal vor, die hätten das jetzt beendet. Was da schon bei den Unternehmen für einen Ruck durchgegangen wird, auch wenn es nur klein ist. Aber das wäre doch mal ein Signal gewesen von der Regierung, hey, wir stehen an eurer Seite. Nicht mal das bisschen, nicht mal das bisschen kriegen die hin. Und sie belasten weiterhin, und da muss ich nochmal drauf zu sprechen kommen, den Kleinstanleger. Deshalb, wenn du mich fragst, was ich mit den 500 Milliarden machen würde, das haben viele auch geschrieben, das war, glaube ich, die Top-Antwort, Aktienrente. Ich würde alles investieren. Breit gestreut, alles rein, bloß nicht in die Fettiche von irgendwelchen Politikern, einfach weg. Das wäre, glaube ich,
man könnte auch 50-50 machen, zum Beispiel jetzt 250 Milliarden Steuersenkungen, 250 Milliarden Staatsfonds aufbauen, Aktienrente, wie man es auch immer nennen will. Das haben wirklich viele geschrieben. Ja.
Und das war auch mein erster Impuls. Das war auch mein erster Impuls und ich würde das genauso machen. Aber das, was dort passiert, nochmal, das ist, ich habe es gesagt, ein ganz gefährlicher Cocktail. Schwache Politiker, ein Massenwahn plus nicht unabhängige Medien und zumindest ein Bundesverfassungsgericht, was ich, wo ich die Konstruktion mal hinterfragen würde. Denn das macht mir Sorgen.
All in Bitcoin, hier die besten All in Wirecard. 100 Milliarden für Bürokratieabbau. Wobei der Bürokratieabbau sollte eigentlich nichts kosten.
Nee, der sollte
Geld. Also wir setzen eine große neue Kommission ein, die dann unabhängig noch mehr All in Rheinmetall. Das wäre auch geil, wenn wir sagen, wir nehmen, der Staat investiert in 500 Milliarden, die eine Hälfte geht in Rüstung, die andere Hälfte stecken wir in Rheinmetall-Aktien. Aber das wäre eigentlich, das wäre doch
aber schon, Free Lunch. Da siehst du die Unterschiede in der Weltanschauung. Richard David Precht sagte ja auch, er hätte ja auch eine Idee und er sagte, er würde das Geld nehmen, um einen Deutschlandfonds aufzubauen, um ihn dann in die besten Zukunftstechnologien zu investieren. Ne, um so quasi ein deutsches Silicon Valley entstehen zu lassen. Und das klingt toll. Ne? Junge Startups, die gut sind, die werden dann nicht an die großen Silicon Valley-Giganten verkauft, sondern bleiben in Deutschland, weil sie vom Staat Geld kriegen. Das klingt gut, aber ich denke mir so, lass die Unternehmen doch erstmal einfach mal in Ruhe in Schritt 1. Das wäre schon mal echt ein Riesenschritt. Und dann können wir über staatliche Unterstützung sprechen.
Ja, vor allem Silicon Valley, das ist natürlich auch schön gedacht, aber da haben wir dann auch schon die Probleme. Wie gesagt, dann hast du die Besteuerung, dann brauchst du ja auch Leute dafür. Dann musst du attraktiv sein, dann hast du die ganzen Vorschriften. Und
also wir uns wurde auch einige Male angeboten, irgendwie, ich glaube, da gibt es Agenturen, wir kriegen ständig Mails von, ja, ihr könnt staatliche Förderung bekommen als Startup und sonst was. Wir haben uns bewusst gegen alles entschieden. Ja, wir wollen keinen Cent haben. Wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Das wäre für uns schon das Größte.
Ja, das ist ja auch zum Beispiel bei diesen Steuersenkungen, das ist dann auch wieder, was ja auch Scholz schon wollte, dass das dann wieder zweckgebunden ist. So, wenn du investierst, dann bekommst du das und das. Das ist ja auch schon immer die Frage, wird jetzt ein Unternehmen unbedingt investieren? Also es muss ja vielleicht nicht jedes Unternehmen jetzt sau viel Geld investieren, zum Beispiel. Ja. Dann wird es schon wieder bestraft. Fördere ich damit vielleicht schon wieder sinnlose Investitionen, dass man sagt, so, ah ja gut, dann investieren wir jetzt, weil dann kriegen wir die Prämie hier. Das ist alles so.
Drei Viertel der Unternehmen in Deutschland steht hier, drei Viertel der GmbHs, AGs sind Unternehmen zwischen 1 und 10 Mitarbeitern. Das sind Kleinstbetriebe. So, die müssen nicht in rauen Mengen irgendwie investieren. Denen wäre es geholfen, wenn die Steuerlast durch Soli ein bisschen geringer wäre, da wären die schon happy.
Ja, oder zum Beispiel jetzt bei Zukunftstechnologien. Klar gibt's da kapitalintensive, aber eigentlich sind die gar nicht mehr so kapitalintensiv. Da, glaube ich, hängt man auch noch so ein bisschen hier in der alten Industrie fest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein KI-Startup mache, ja, da kommt dann vielleicht irgendwann krasser Investitionsbedarf. Das kann aber auch sein, dass das am Anfang erstmal gar nicht so kapitalintensiv ist. Oder ich brauche auch keinen Fuhrpark oder eine große, gut, dann brauche ich vielleicht irgendwann Server und sonst was. Aber trotzdem, das ist auch alles immer so ein theoretisches Tamtam. Also
letzte Frage dazu an dich. Wie glaubst du, geht der ganze Koalitionswahnsinn aus? Glaubst du, wir werden die GroKo, KleiKo, BlackRock Wenn wir
sehen. Das war doch von Ricarda Lang.
Ja, das war sehr gut.
Die ist wirklich lustig. Das muss ich sagen. Ich glaube, die wäre als Komikerin deutlich erfolgreicher als Politiker.
Bist du Clownsfisch, bist lustig, ey.
Ja. Nee, die ist, also Humor hat sie, das muss man ja wirklich lassen.
Glaubst du, wir werden es sehen?
Ich sage, antworte es mal in Wahrscheinlichkeit. Ich sag 60 zu 40. Aber ich kann es mir gerade irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, wie das für beide, weißt du, wie das, was die beschließen, damit beide Seiten sich hinstellen können und sagen, wow, das ist toll. Und dass die...
Das wird nie passieren, bitte.
Und dass die Wähler auch noch sagen so, ja, okay. Also ich sehe da gerade beim besten Willen, ich weiß es nicht. Also
man hat
Kompromiss
ja
Wunsch und Verhandlungen hin oder her, aber das ist so wild.
Ich sage Folgendes. Ich habe ja damals, vor der Wahl hatte ich ja ein Hot Take, dass wir eine rot-rot-grüne Regierung sehen werden mit Boris Pistorius an der Spitze. Das ist von 0% Wahrscheinlichkeit wieder so auf 2% hochgegangen. Ich glaube aber am Ende des Tages werden wir das unspektakulärste und traurigste sehen. Wir werden eine schwarz-rote Koalition sehen, die schlecht ist. Und in 4 Jahren werden wir eine schwarz-rote Koalition sehen.
Nee, ich glaube, in 4 Jahren werden wir schwarz, rot, grün
oder so.
So ein Fünferbündnis sehen.
Ja, weil alles andere sehr, sehr eine große Gefahr für die Demokratie ist.
Ja, es ist schwierig. Ja.
Bitte vergesst es nicht, Leute. Das ist meine Botschaft.
Ja, umso wichtiger. Ich glaube, wir müssen uns auch, man muss auch mal trennen zwischen der Politik, die natürlich uns beeinflusst und die auch keinen Spaß macht und dann trotzdem dem eigenen Leben.
Ja.
Und da hat man immer noch sehr viel natürlich Einfluss und dann muss man vielleicht ein bisschen mehr Steuern zahlen. Das ist das Erste. Trotzdem kann man dann immer noch gut leben. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, man kann sich dann ja auch mittelfristig überlegen, ob man dann vielleicht irgendwann mal woanders hingeht. Das ist ja auch eine freie Wahl. Wobei, ich habe Spannendes, das kann ich schon mal anteasern, ne? Für Montag auf dem Mario-Lochner-Kanal. Ich habe mit Olaf Gierhacke gesprochen.
Ja.
Und es ist schon geil. Er hat mir das dann vorgerechnet, also diese Wegzugsbesteuerung. Also Problem ist ja als Unternehmer jetzt, also wir könnten jetzt sagen, so, wir haben jetzt keinen Bock mehr hier.
Kommt die eigentlich von Hitler? Das wird ja immer gesagt.
Also diese Reichsfluchtsteuer gab es.
Ja.
Ich weiß es nicht genau, aber okay. Es gibt viele, die das mal so... Ich weiß nicht, ob es die davor schon gab.
Dünnes Eis.
Ja, dünnes Eis, jetzt sage ich lieber nichts. Also jetzt mal Beispiel. Er hat das vorgerechnet. Er meint, ja, 100.000 Euro Jahresgewinn zum Beispiel. Das ist ja jetzt nicht so viel für ein Unternehmen. Das ist ja jetzt nicht, dass du dann, noch weit weg vom DAX-Konzern. Dann hat er gemeint, ja, dann wird es so mit dem 13,x-fachen bewertet und dann... Würden wir jetzt woanders hin wollen, dann würde quasi, also wir würden unsere Firma nicht verkaufen, sondern es würde halt fiktiv verkauft werden. Das heißt, wir müssten Steuern zahlen. Ja, kannst du auch sagen, dann würde man schon mal über, weiß ich nicht, was wären das dann, 350.000 oder was, oder zwischen 300.000 und 400.000. Ja. Und ist aber dein Unternehmen nur fiktiv verkauft. Also, und das wäre jetzt bei 100.000 Euro Gewinn. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, da bist du jetzt ja nicht superreich. Also das ist ja, im Endeffekt ist das läppsch.
Ja,
und dann rechnet ihr das mal mit 1 Million Gewinn im Jahr aus.
Ja, ich...
Also geht gar nicht.
Das ist...
Überleg mal, du hast ein Unternehmen, was 1 Million Gewinn pro Jahr macht. Und du gehst jetzt weg. Dann musst du, weiß ich nicht, 5-6 Millionen Steuern zahlen. Hast dein Unternehmen aber nicht verkauft.
Pass auf.
Das geht ja gar nicht. Also da müsstest du einen Kredit aufnehmen von, weiß ich nicht, ein paar Millionen, um die Wegzugsbesteuerung zu bezahlen.
Es gibt sicherlich ganz viele Tricks und Schlupflöcher und wie man das alles machen kann. Da gibt es sicherlich auch Experten,
ja,
die gut, einen da
musst
du Anwälte
dran setzen, dann dauert es halt 2 Jahre und dann musst du dafür wahrscheinlich auch schon mal 200.000-300.000 zahlen. Ja, gut. Ja.
Aber das ist doch genau der Punkt. Das ist ja auch häufig mal Kritik an uns zum Thema Auswandern. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Unternehmen hier, gemeinsam mit dir. Wir sind hier gebunden. Partnerin hier, die einen festen Job hat. Eltern hier. Man hat Familienplanung. Man will ja, dass die Kinder auch bei der Familie groß werden. So viele Themen. Man kann nicht einfach so schnell weg. Und das Zweite ist, egal wie sehr man sich aufregt, wie sehr ich mich aufrege, ich bin ja hier zu Hause. Deutschland ist mein Zuhause. Und dann ist die zweite Frage, okay, aber was können wir dann machen? Und dann heißt es manchmal, ja, ihr könnt nur gut reden. Das ist aktuell den größten Einfluss, den wir haben. das, was wir haben, unsere kleine Community, die glücklicherweise wächst, ist der größte Einfluss, den wir haben können. Natürlich können Mario und ich jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt in die Politik. Das wäre viel zu früh.
Ja, das ist auch größenwahnsinnig. Naja, wir haben schon auch einen Hebel. Ich glaube, man kann natürlich den Leuten, wie gesagt, auch wenn es sicherlich Länder gibt, in denen es einfach ist, man kann natürlich selber aus sich auch viel machen. Dann muss ich natürlich viel Steuern zahlen, trotzdem.
Aber das machen wir ja.
Genau, das ist ja auch unser Hebel, dass wir euch, und da werden wir auch sicherlich den Fokus noch mehr drauflegen, dass wir euch weiterhelfen wollen. Einfach was,
so, ja, wir möglichst geben erfolgreich Gas, zu sein. Wir geben Gas und sagen hier weiterhin frei raus unsere Meinung.
Natürlich.
So, und das ist
wir
das,
sind ja auch unabhängig. Das ist ja das Schöne.
Toi, toi, toi. Und das ist einfach das Beste, was wir machen können. Und jeder hat andere Hebel. Jeder hat andere Hebel. Das ist unser Hebel und deshalb gehen wir da unsere Reise weiter. Und das ist noch der letzte Punkt von mir, weil zwei, drei das geschrieben haben. Ich würde mich immer weiter radikalisieren. Ich sehe das nicht so. Natürlich sehe ich das nicht so. Ich habe gerade das Prinzip erklärt, wie ich das Zusammenspiel zwischen Berlin, Karlsruhe, Medien und so sehe, dass ich das sehr kritisch sehe. Und wenn ich in einem solchen System als Populist dargestellt werde, dann bin ich sehr, sehr gerne Populist.
Ich habe jetzt noch was ganz anderes, aber ich muss noch loswerden. Rate mal, welche Sendung ich gebe dir jetzt mehrere Hinweise. Vielleicht kommst du drauf, ist spannend. Eine uralte Sendung, die jeder kennt. Die habe ich vor kurzem angefangen. Mit erste Staffel, erste Folge. Die wurde ausgestrahlt 1993. Es geht um, ja, ich würde sagen, Mystery Thriller.
Navy Seals?
Ja. Na, das ist nicht so alt. Aber so ganz grobe Richtung stimmt. Fox Mulder heißt der, Hauptdarsteller. Also in der Serie. David Duchovny heißt er im echten Leben. Californication. Nein, das ist der nächste Hinweis. Gillian Anderson heißt, glaube ich, die andere Schauspielerin. Akte X,
okay.
Sagt dir aber was.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Ja, geil. 1993, die 90er-Vibes, das ist so, das, ich weiß nicht, das ist so mein römisches Reich, aber eher so mein...
Dein Roman Empire.
Ja, aber so heimelig, weißt du? Nicht so traumatisch, sondern so geil. Ich liebe auch diese 90er-Filme, so 1990 bis 95, super. Und diese Sendung, da weißt du, das ist alt, aber nicht so alt, dass es cringe ist. So, es ist irgendwie so nostalgisch, aber trotzdem halt schon so modern. Nicht so, dass man sich denkt, boah, das ist...
Bist du da neu drin? Bist du jetzt neu drin in dem Akte X?
Ja, ich habe Akte X früher als Kind ab und zu mal so gesehen. Ich habe das aber nie geguckt und ich weiß auch gar nicht, wann die aufgehört haben. Wahrscheinlich vor 2010 oder so. Keine Ahnung, ich war da jetzt nie Fan oder so. Und auf Disney Plus gibt's das. Und ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ja, du hast doch neulich Stromberg geguckt. Mhm. So, einfach mal so eine alte...
Ja, ist toll.
Alten Nein, ist, Mist. Gut, nein, Stromberg kenne ich schon.
Ist ein tolles Gefühl, aber das ja, zu irgendwie sehen. Ist das,
und dann hast du immer einfach mal sowas, wo du sagst, okay, jetzt weiß ich gerade nicht weiter, schlaf eh gleich ein, schön Akte X, super. Ich habe noch Konklave gesehen, den okay. Gibt's, der war vor kurzem im Kino. Also, da war ich, hatte schon wieder einen Kaffee auf, sage ich dir. Mit Ralph Fiennes, einer meiner Lieblingsschauspieler, tatsächlich super Schauspieler. Der Film war auch ganz okay, aber schon ein bisschen, naja, okay, aber ich habe ein bisschen knackiger hätte er schon sein können. Also Konklave, Papstwahl, kennt man ja, war vor ein paar Monaten im Kino. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber er war mittelmäßig und das Ende, da hatte ich schon wieder den Kaffee auf. Ich verrate jetzt nichts, vielleicht will ihn ja nochmal sehen.
Kann sehen. Nicht spoilern. Ich muss auch noch.
Vor 15 Jahren wäre das Ende überraschend und krass gewesen. Mittlerweile war das Ende so, dass man sich denkt, oh nee, bitte nicht schon wieder.
Also, das war der Gärtner.
Ja, Gärtner wäre mal wieder eine Überraschung.
Ich muss noch eine Korrektur machen. Da haben uns viele darauf hingewiesen, beziehungsweise mich. Du hattest natürlich absolut recht. Alex the Guest kommt nicht aus Tschechien, sondern aus Ungarn.
Stimmt, das habe ich auch gesehen.
Und ich habe dich falsch korrigiert.
Chapeau an mich.
Ich habe es irgendwie falsch abgespeichert. Alex, I'm so sorry. In my view, you are the best YouTuber in the world. And I love your content. Nein, wirklich. Ich gucke jedes Video von dem. Der war jetzt kürzlich in München. Der war im Jahns.
Ja, da will ich auch hin. Da warst du auch noch nicht, oder? Nee. Ja, irgendwie habe ich das so latent auf dem Schirm, aber irgendwie auch nicht. Und ich habe mir gedacht, Mensch, warum war ich da noch nicht?
Das einzige 3-Sterne-Restaurant in München. Glaube ich, aktuell. Er war da und hat dort auch ein tolles Video gemacht. Schaut es euch an. Und es tut mir leid, mea culpa. Er ist Ungar und nicht Tscheche.
Hier, du Bonzen aus, dann Fritze. Du
ja. Plus, nächste Sache, die ich sagen wollte, da haben viele kommentiert und auch bei Instagram geschrieben zum Thema Verfahrenspfleger bei der ganzen Sache da. Es gibt noch keine Antwort vom Amt. das ist.
Ich halte
dich
da
ja, wenn da was Neues kommt, das interessiert mich tatsächlich auch.
Ja.
Also da will ich dir ausnahmsweise sogar mal zuhören.
Ja.
Noch was, Zero Day wurde ja letzte Woche empfohlen mit Thema Geheimnisse. Habe ich angefangen auf Netflix. Ja, ja, ganz gut.
Ja.
Nicht so, dass man sagt, ah, krass gut, aber ich würde sagen so, ich habe, glaube ich, 2 Folgen gesehen, Miniserie, ich glaube 6 Folgen, die ersten 2. Ich würde mal sagen, eine 3+. Also kann man sich anschauen. Es ist nicht so, dass man sich denkt, boah, ich kann jetzt nicht mehr aufhören, das ist aber auch nicht schlecht. So würde man sagen, solide.
Mhm.
Mit Robert De Niro.
Wie so Salzstangen.
Ja. So wie Akte X. So, ich brauch's nicht, aber es ist zu gut.
Du hast zu viel Zeit. Ich zahl's mal ein Soli, komm.
So.
Übrigens, ich bin ja 1994 geboren. Dass ich
nach Akte X?
Ja, und nach der Wiedervereinigung.
Ja. Stimmt.
Dass ich den Soli überhaupt zahle, finde ich schon eine Frechheit. Ich habe da nichts mit zu tun.
Das stimmt, das kommt auch dazu.
Egal.
1994, da hat Roberto Baggio hat da groß aufgespielt. Das habe ich aber auch noch damals so nicht
gesehen. Aber dann verschossen, ne?
Ja, ja. Ich habe neulich mal irgendwo Highlights von WM 1994 gesehen. Das ist auch so komisch, weil da war ich ja schon so, ja, 7 war ich da. Da hat man schon so ein bisschen mitbekommen, aber halt auch nicht richtig. Damals Deutschland gegen Bulgarien rausgeflogen. Krass. Gut, dass ich das noch nicht mitbekommen habe. Damals gegen schon.
Krasimir Balakow oder wie?
Ja, ja. Lechkov, Stoichkov, Balakow und so. Wobei Balakow war da vielleicht noch, ja, ich glaube, der kam erst so 98, 99 dann so richtig. Aber vielleicht war er schon auf der Bankwärmer. Weiß ich nicht. Aber Stoichkov und Lechkov und. Aber Emil Kostadinov, glaube ich, war dabei. Der war damals bei Bayern, glaube ich, irgendwann, war der. Legend.
Die Bulgaren.
Kennst du noch Michael Sternkopf?
Ja.
Ja, das war noch Zeiten. Ach, toll.
Die gute alte Zeit.
Die guten alten 90er. Leute, Akte X, ich kann sagen, das ist, da kommt man richtig schön runter.
Mach Schluss jetzt.
Hast du Californication auch nie geguckt?
Nee.
Geile Serie. Völlig irre. Das würde dir gefallen.
Ja?
Ja, ja, ich glaube schon. Vielleicht wärst du ein bisschen zu ordinär. Aber das ist wirklich, das ist so eine Mischung aus Hollywood-Satire und eigentlich auch schon Softporno.
Finde ich gut.
Aber lustig. Ist lustig, kann man sich, ist witzig.
Ja, ja, guck ich mir dann auch mal an.
Ist gut, ja. Auf Strom ist gut, passt gut auf Stromberg drauf, finde ich.
Mal, er schläft hier.
Er pennt hier, der kleine Hubertus. Hubertus Heil. Nein, Hubert heißt er natürlich. So Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, gerne Daumen nach oben da lassen, gerne Kanal natürlich abonnieren. Und wenn ihr den Podcast hört, dann unbedingt da auch folgen. Beim Podcast folgt man, oder?
Ja, folgen und positiv bewerten, bitte.
Ja, mit 10 Sternen.
Mit 2 Accounts.
Danke euch. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal.